Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge SSMP Motorrad Podcast. Ihr merkt schon am Intro, heute keine normale Folge mit Nils, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar der Tim. Tim, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, hallo.
Ja, sehr, sehr gern. Und mir fällt gerade ein, du bist eigentlich so der erste richtige Gast hier im Podcast. Also wir haben heute eine Premiere. Sehr cool. Und wir haben heute das Thema Motorradentwicklung. Und ich denke, am besten sagst du mal selber ein paar Worte zu dir, warum du deshalb der perfekte Gast hier bist für das Thema.
Also ob ich der perfekte Gast bin, das kommentiere ich mal nicht. Aber ich denke, ich kann da meinen Teil dazu beitragen. Also ich habe ursprünglich Maschinenbau studiert, war dann in der Automobilindustrie für 1-2 Jahre und bin dann zu KTM nach Munderfing in den Motorsport gewechselt und habe dort als Konstrukteur für die RC16, also für das MotoGP-Motorrad, gearbeitet. War dann 3 Jahre bei KTM.
Ja, sehr cool.
Und bin dann danach als Teammanager zu Brüssel GP in die Moto3 gegangen. Das heißt, ich habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung im Motorsport gesammelt.
Genau, also komplett quasi in der Entwicklung von den GP-Bikes quasi auf der Rennstrecke und so die ganze Geschichte.
Ganz genau, als Konstrukteur quasi in Munderfing war ich verantwortlich für das Chassis. Zusammen mit 6 anderen Kollegen haben wir quasi das komplette Fahrwerk entwickelt. Alles, was nicht Motor ist, sage ich mal so. Also wir waren aufgeteilt in die Motorabteilung. Das waren 6 Mann, die haben wirklich nur Motor und Getriebe entwickelt. Und dann nochmal 6 Mann, die sich wirklich ausschließlich um das Fahrgestell gekümmert haben. Also Räder, Felgen, Rahmen, Verkleidung, Kühler, Sitzbank, Tank, alles, was da quasi dazugehört.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ich kam so ein bisschen auf die Idee, wir hatten ja geschrieben über Instagram so ein bisschen auch, was du gemacht hast und so. Und dann war halt so für mich, wie läuft das? Also diese Frage einfach mal, wenn ich jetzt sagen, also rein hypothetisch sagen würde, ich möchte ein Motorrad bauen, wie fange ich an, wie funktioniert das? Und mit deinem Background kam natürlich dann auch so gleich die Frage, ja, das ist ja so ganz oft dieser Slogan vom Rennsport auf die Straße oder vom Rennsport in die Serie und dies, das. Das würde mich halt einfach mal wahnsinnig interessieren, aber ich denke, wir fangen mal an, so dieses Entwicklungsthema. Wenn du jetzt sagst, du baust ein Racebike, wie fängst du an? Also machst du erstmal so eine Art Lastenheft und sagst, pass auf, wir wollen irgendwie MotoGP fahren oder wir wollen im Endurance Cup fahren oder wie oder was? Wie kann ich mir sowas vorstellen, so eine Arbeit, wenn man wirklich so mit nichts anfängt?
Also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen der Entwicklung von einem Serienmotorrad und der Entwicklung im Motorsport. Das sind quasi signifikante Unterschiede. Bei dem einen hast du 3 Jahre Zeit für ein Motorrad zur Entwicklung und auf der anderen Seite entwickelst du in einem Jahr 3 oder 4 verschiedene Motorräder.
Ja,
wenn du jetzt wirklich komplett neu anfängst, so wie quasi KTM das vor einigen Jahren in der Moto3 gemacht hat, du fängst quasi auf einem weißen Blatt Papier an, schaust dir überhaupt erstmal dein Reglement an, in dem du quasi teilnimmst. Da sind ja meistens schon so ein paar Rahmenparameter gegeben, mit denen du dich abfinden musst. Und dann wird normalerweise erst der Motor gezeichnet. Ja, quasi der Motor ist das Kernstück, der muss den Regeln entsprechen und dann wird um den Motor herum das Fahrwerk, das Fahrgestell quasi gebaut.
Ah, okay, krass. Ja, ja.
Das ist natürlich zum einen ein riesengroßes Thema, wenn es um die ganzen Entwicklungsarbeiten geht, quasi verschiedene Prototypen, verschiedene Versionen. Natürlich ist dann auch viel Benchmarking dabei, also quasi es wird zu anderen Herstellern geschaut, wie bauen die das, welche Ergonomie haben die und so weiter. Wird natürlich offiziell bedingt plus zugegeben, aber es ist natürlich so, dass man genau hinschaut auf die schon länger dabei sind als du.
Ah, okay. Ja. Also wird dann auch viel so Wettbewerbsstudien. Aber ich denke mal, ist ja im Serienbereich vielleicht auch gar nicht so unähnlich, dass man guckt, was macht der andere Motorradbauer in dem Segment, wo man jetzt sich platzieren will.
Das ist gang und gäbe, das ist ganz normal.
Ja, cool. Und wenn dann so, also dann entsteht ja quasi so ein Grundkonzept und dann hat man natürlich die einzelnen Ingenieure eben, wo dann das entwickeln. Und bei dir, du hast Maschinenbau studiert. Gibt es auch einen Studiengang, wo man direkt auf diese Fahrzeugentwicklung oder so? Also gibt es dann da auch oder gibt es da nochmal dann Unterschiede in der Funktion?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Fahrzeugentwicklung. Es läuft quasi so, dass überhaupt erstmal die Ergonomie quasi definiert wird. Ja, also es wird quasi erstmal nur anhand von einem 2D-Modell, sage ich mal, überhaupt erstmal bloß die ganz groben Abmaße definiert. Quasi der Radstand, Nachlaufwinkel von der Gabel, Sitzhöhe, Sitzposition, wo soll die Schwinge im Rahmen eingebaut werden und so weiter. Quasi so die wichtigsten Punkte, die wichtigsten geometrischen Punkte. Und anhand von dem Skelett wird dann quasi ringsrum werden dann die Bauteile konstruiert. Thema Maschinenbau. Ich habe, wie gesagt, Maschinenbau studiert, habe mich auf Konstruktion spezialisiert, Bauteilkonstruktion. Es gibt natürlich Vertiefungen Fahrzeugtechnik und es gibt auch Vertiefungen Motorentechnik und Co. natürlich. Jetzt diesen reinen Studiengang Motorsport gibt es so in Deutschland nicht, beziehungsweise nur als riesengroße Ausnahme.
Okay.
Das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich nach meinem Maschinenbaustudium nochmal in Barcelona an der Monlau Repsol Racing School oder Monlau Repsol Technical School, glaube ich, ist der offizielle Name, nochmal den Studiengang Master of Motorsports Engineering gemacht habe, wo quasi das Maschinenbaustudium nochmal auf den Motorsport nochmal wirklich transferiert wird.
Man könnte jetzt schon wieder sagen, man merkt, dass Deutschland einfach nicht so ein Motorsportland ist wie andere Länder und Nationen.
Ja, natürlich. Studiengänge. Ganz schlimm, das merkt man überall. Und ich meine, als Autonation haben wir natürlich auch viele Studiengänge, die an die Automobilindustrie geknüpft sind, beziehungsweise halt auch viel Expertise und viel Fachliteratur. Im Motorradsegment und speziell im Motorsportsegment ist das natürlich sehr, sehr rar im deutschen Raum.
Ja, ja. Ja, krass, spannend. Und du hast jetzt schon gesagt, so ein bisschen angetriggert im normalen, also im Serienbike-Bereich, bist du so bei 3 Jahren, was man Zeit hat, für so ein komplettes Bike zu entwickeln. Das ist ja dann auch so der Turnus, sag ich mal, wenn man so den Markt beobachtet, wo man sagt, alles klar, es kommt ein neues Bike. Dann nach so 1-2 Jahren, je nachdem, kriegt das dann mal ein Facelift und dann kommt halt dann irgendwie der Nachfolger oder kommt halt dann die neue, was auch immer, Maschine raus oder nächste Generation. Und da mal eine Zwischenfrage, was fährst du eigentlich für ein Bike privat?
Uff, gute Frage. Bikes kommen und gehen. Und der Trend geht mittlerweile zum Trittmotorrad. Also,
absolut, ja.
Wo ich bei KTM war, hatte ich eine 96 Tuke R, Baujahr 2017.
Gutes Bike, ja.
Die habe ich dann aber verkauft zugunsten einer FS450 von Husqvarna, also die Supermoto von Husqvarna.
Ja.
Bin dann mit der ein bisschen auf der Rennstrecke rumgeraucht. Dann habe ich die wiederum verkauft und habe mir von dem Geld, von dem einen Motorrad, 3 neue Motorräder gekauft. Und das ist einmal die Honda CX500. Die habe ich mir als Coffee Racer umgebaut. Quasi bei Werner wurde sie damals liebevoll die Güllepumpe genannt.
Genau.
Genau, das Motorrad. Dann habe ich jetzt noch eine Honda Africa Twin von 1993 mit Rallye-Umbau.
Ja, sehr gut, sehr gut. Allein deshalb musste ich dich einladen.
Ja, auch wirklich eines der geilsten Motorräder, die ich je gefahren bin. Also das muss ich einfach so sagen. Und dann habe ich noch ein 85 Kubik Zweitakt Rennmoped für die Supermoto und Kartstrecken.
Ja, sehr geil. Also guter Fuhrpark auf jeden Fall, sehr cool.
Ja, das ist ja noch nicht alles. Da kommen dann ja noch ein paar Simson Mopeds dazu und noch eine GS 500 steht noch mit in der Garage. Und ja, wie gesagt, der Trend geht zum
Trittmotor. Also ja, auf jeden Fall kann ich nur so unterschreiben und Motorrad durch und durch, auch also abseits vom, ja, bei dir war es ja wirklich Beruf quasi, also viele, viele träumen da ja davon. Und aber zurück zu diesem Entwicklungszyklus, was ist da der Unterschied so, sag ich mal, in der Arbeitsweise, wie kann ich mir das vorstellen, Serie versus Rennbike? Also klar, ihr seid viel mehr getrieben, konkurrenzfähig zu sein oder im Rennsport, einfach deshalb diese schnelle Entwicklung, aber Ich kann mir halt vorstellen, dass sich das auch in der Arbeitsweise stark unterscheidet, was
ja.
Prototypen,
ja,
Formbau etc. angeht und so, auch weil es wahrscheinlich im Rennsport viel mehr Einzelteile sind. Und für das Serienbike muss ich mir auch denken, wie kann ich das dann nachher fertigen in einer entsprechenden Anzahl, ohne dass es den Kostenrahmen total sprengt.
Also du hast jetzt den Nagel eigentlich schon sehr gut auf den Kopf getroffen. In der Serienentwicklung hast du natürlich deinen Meilensteinplan, deinen Entwicklungsplan, wann welcher Entwicklungsstep, welcher Meilenstein fertig sein muss. Ja, das ist zum Beispiel, der erste Meilenstein ist, das CAD-Modell muss komplett fertig sein, zum Beispiel. Dann hast du den ersten Prototypen, den du quasi aus Prototypen-Werkzeugen auch herstellst, in der Serie, weißt du? Dann kommt wieder ein Meilenstein, ja. Dann hast du schon Serienwerkzeuge, ja, die Werkzeuge, um das Motorrad herzustellen, also die Tiefziehteile, Pressteile, Gussteile und so weiter. Die sind dann quasi schon im Serienzustand und wurden schon erprobt. Und dann gibt's wieder noch einen Zwischenstand, dann hast du schon komplett funktionsfähige Motorräder, die aber noch nicht homologiert sind. Das sind quasi noch Testmotorräder, okay, die schon auf der Straße fahren, aber noch ohne offizielle Zulassung. Ja, und irgendwann kommt dann quasi der Serienstart, wo dann quasi Serienteile sind, aus Serienwerkzeugen mit offizieller Zulassung.
Genau, ja.
Sollten meine ehemaligen Kollegen von KTM aus der Serienentwicklung zuhören, oder vielleicht auch die Carina aus München.
Der Grüße gehen auf jeden Fall raus.
Ja, genau. Die werden sich jetzt vielleicht die Haare raufen, weil ich das so ein bisschen stümperhaft und laienhaft erklärt habe. Aber mein Spezialgebiet ist ja auch eher der Prototypenbau im Motorsport.
Genau, und wir sind ja die Racing-Abteilung hier, also ist klar.
Ja, genau. Ja, und da läuft das ein bisschen anders. Zum einen, wir müssen natürlich nichts homologieren, wir müssen nichts günstig herstellen, wir müssen nicht darauf achten, dass da große Stückzahlen gefertigt werden, wir müssen unsere Werkzeuge nicht quasi auf Serienstand bringen, sondern bei uns wird einfach immer entwickelt. Das heißt, in der Serie bist du ja irgendwann mal fertig. Dann ist das Projekt abgeschlossen, das Motorrad ist fertig und das Thema ist abgeschlossen. Im Motorsport ist es eher so, stell dir vor, du entwickelst einen neuen Rahmen für dein Motorrad. Du hast zum Beispiel jetzt von den Rennfahrern ein Feedback bekommen, zum Beispiel auf der Bremse ist mein Motorrad super gut, beim Einlenken habe ich aber leichte Probleme, dass es weit geht, und beim Rausbeschleunigen fängt mein Motorrad an zu wackeln, zum Beispiel. Ja? Dann ist es quasi die Aufgabe vom Crew-Chief an der Rennstrecke, überhaupt erstmal zu schauen, okay, kann man am Setup was machen? Also da rede ich jetzt vom ganz klassischen Zugstufe, Druckstufe, Ride Height und so weiter. Alles, was du an so einem Rennmotorrad verstellen kannst.
Reifendruck, solche Geschichten.
Ja, das ist ja viel, viel mehr als jeder Hobby-Racer an seiner R6, der auf der Rennstrecke rumfährt, machen kann. Ja? Damit geht's ja auch dann weiter. Du kannst ja bei einem MotoGP-Motorrad, du kannst den Punkt verändern, wo die Schwinge im Rahmen sitzt. Den kannst du in der Höhe verändern.
Ach, krass.
Du kannst deinen Lenkkopf
winkeln. Und damit halt die komplette Fahrzeuggeometrie.
Ja, natürlich.
Also komplett
natürlich.
Vorlauf, Nachlauf und solche Geschichten und sowas.
Genau, ja. Du kannst deinen Lenkkopfwinkel verändern, du kannst auch die Position ändern, wo quasi der Steuerkopf im Rahmen sitzt. Quasi nach vorne und nach hinten verschieben und zusätzlich noch den Winkel. Ja, und da wird quasi erstmal darüber versucht, das Bike quasi fahrbarer zu machen oder die Probleme vom Fahrer zu lösen. Das kann auch schon einfach sein, dass du nur die Lenker für 5 mm weiter nach vorne nimmst oder nach hinten nimmst oder die Fußrasten ein Stück weit.
Also ich finde das jetzt gerade schon allein die Vorstellung, was sich da alles verstellen kann. Also das muss ja dann mit lösbaren Verbindungen sein, also irgendwie geschraubt oder geklemmt oder alles Mögliche. Und das so zu bauen, dass, ich meine, du fährst ja damit nicht mit 80 über die Landstraßen mit dem Motorrad. Sondern das ist ja im Rennbetrieb halt 30 Runden Rennstrecke, Attacke einfach und so und das. Also allein das so zu konstruieren, dass dem dann nicht irgendwie das Lenkkopflager irgendwie wegfliegt oder das Steuerrohr vorne, das halt schon krass, ja.
Und ganz natürlich wichtig
komplett ist dann, anders als beim Serienbike auch wieder.
Ja, natürlich. Ganz wichtig ist dann auch, wie schnell du die Teile wechseln kannst. Ja, quasi du musst, um das zu ändern, musst du nicht mal die Hälfte vom Motorrad auseinanderbauen. Das geht relativ schnell. Ja, das ist quasi von außen zugänglich, gerade die Schwinge zum Beispiel. Du musst die Schwinge nicht ausbauen, um die Position, die Lagerposition zu ändern. Du musst bloß die Schwingachse ziehen, es kommen andere Inlets rein und dann ist die Schwinge 2-3 Millimeter woanders.
Wahnsinn.
Ja. Und angenommen,
Ja, spannend.
Der Fahrer kriegt jetzt quasi die Probleme nicht gelöst. Ja, dann kommt das Ziel, okay, wir haben jetzt beschlossen, es muss ein anderer Rahmen her oder wir wollen unseren Rahmen weiterentwickeln, sage ich mal. Wir haben dann neue Ziele quasi, der muss steifer werden in lateraler Richtung oder der muss torsionssteifer werden, was auch immer dann quasi die
Ziele, da muss Ziel, ja. Bei den Zielen muss ich kurz, kriegt ihr das von den Fahrern? Also wie detailliert ist das Feedback vom Fahrer? Sagt er, du, pass auf, das Moped verhält sich auf der Bremse beim Einlenken irgendwie blöd oder zieht da raus oder so? Oder sagt er dir direkt, du, pass auf, ich habe das Gefühl, der Rahmen, der ist nicht steif genug, weil er in Fahrsituation XY eben das macht und deshalb müsste der Rahmen steif. Also sind die so, weißt du, wie technisch versiert sind diese Fahrer, dass sie dir, wie detailliert können sie dir Feedback geben?
Das ist von Fahrer zu Fahrer sehr unterschiedlich. Also manche Fahrer, die konzentrieren sich wirklich bloß darauf, zu beschreiben, was das Motorrad macht. Die sagen dir einfach nur klipp und klar, ich habe mein Gas komplett geschlossen am Scheitelpunkt, mein Motorrad fühlt sich gut an, ich mache mein Gas auf, erster Moment habe ich das Gefühl, dann mache ich mein Gas zu 30% auf, dann passiert das und ab 80-100% ist wieder alles in Ordnung. Quasi wirklich so eine Beschreibung, wirklich nur das Verhalten. Und dann gibt es natürlich auch Fahrer, die haben unterschiedliches Know-how quasi, die haben ein unterschiedliches Level vom technischen Verständnis bis hin zu studierten Ärzten, die in der MotoGP fahren. Ja, der Oliveira ist Zahnarzt. Er hat neben seiner Rennkarriere hat er noch einen Zahnarzttitel gemacht. So, und dann gibt es natürlich dann auch Leute...
Zweites Standbein ist immer gut.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es halt Fahrer, die sagen dann halt, ich vermute, dass das und das ist. Im Endeffekt die Entscheidung oder die Analyse, was denn wirklich das Problem ist, obliegt dann den Ingenieuren. Ja, also sowohl den Ingenieuren an der Rennstrecke, als auch den Ingenieuren, die dann im Headquarter zu Hause sitzen.
Okay. Ja. Gibt's auch dann so Telemetriedaten, gerade über so Rahmenverwindungen und was weiß ich was? Also macht man da Tests damit, wo man das auch messen kann?
Ja, natürlich. Das ist quasi Grundlagenforschung im Endeffekt. Um den Gedanken zurückzuholen, wie die Entwicklung läuft. Dann haben wir quasi unseren bestehenden Rahmen und unsere neuen Ziele und verändern dann quasi unsere Rahmenstruktur. Das kann quasi die reine Geometrie sein, das kann aber auch Wandstärken sein, das können Durchmesser sein, das können Schraubendurchmesser sein und so weiter. Quasi alles, was man konstruktiv verändern kann. Dann wird der quasi am Computer berechnet, ja, quasi Steifigkeiten berechnet. Dann sieht man quasi, hat man sein Ziel erreicht, erstmal auf dem Computer. Ja, es wurde quasi vorgegeben, der muss jetzt 10% steifer sein beim Anbremsen. Okay, laut FEM-Berechnung am Computer passt das. Dann wird der hergestellt, Prototypen, mal einer, mal zwei Stück, die dann zum Testteam gehen und überhaupt erstmal getestet werden, abseits vom Rennwochenende. Dann kann es dann jetzt schon sein, dass der Fahrer ein komplett gegenteiliges Feedback sagt. Also berechnet ist der Rahmen steifer, verhalten tut er sich aber anders. Kann durchaus ab und zu vorkommen. Und ich sag's jetzt mal so unverblümt, Zahlen sind Schall und Rauch. Im Endeffekt zählt das Feedback vom Fahrer. Wenn er sich wohlfühlt, ist es okay, ja. Dann wird quasi getestet. Und wenn der Test positiv ist, dann werden ein paar mehr hergestellt, dass man damit ein Rennwochenende überleben kann. Und dann wird das ans Rennteam geliefert, an die Rennstrecke. Oder im Idealfall hat natürlich unser Rennfahrer dann vorher noch einen Test abseits von dem Rennwochenende.
Okay.
Ja. Dann wird er quasi von dem Rennfahrer erprobt, von dem Stammfahrer. Und wenn der auch sein Okay gibt, dann werden quasi noch ein paar mehr hergestellt, dass die mit dem Rahmen dann quasi fahren. Jetzt könnte man ja sagen, okay, passt, Job erledigt für diese Saison, nächstes Teil. So ist es natürlich nicht. In dem Moment, wo wir die Teile abgeschlossen haben und gefertigt haben, wird natürlich direkt weiterentwickelt. Es wird geschaut, okay, was für ein Problem hat man denn jetzt? Angenommen, man steigert seine Rundenzeit um 0,5 Sekunden oder 0,3 Sekunden, weil man ein Problem gelöst hat, ist es sehr, sehr normal, dass man direkt an ein anderes Problem anstößt, was jetzt quasi der limitierende Faktor ist.
Ja,
deine Rundenzeit ist schneller, du bist ein Stück mehr zum Limit gekommen, du hast ein Problem gelöst, ein anderes Problem taucht auf. Also beginnt der Loop von vorne. Die Ingenieure setzen sich wieder hin, gucken, was ist das Problem, was könnte die Lösung sein, fangt bitte an zu konstruieren.
Ja, krass. Und man muss ja auch irgendwie alles so zusammenbringen. Also Motor, Chassis, Verkleidung, Fahrwerk und so. Letzten Endes wirkt das ja alles in gewisser Art und Weise aufeinander ein.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist alles in Abhängigkeit voneinander. Und im Endeffekt ist dann auch so, man kann quasi aufgrund der bestehenden Geometrien, also quasi aufgrund von der Motorgeometrie oder aufgrund von dem Tank, den man verbaut hat, ist man vom Bauraum her eingeschränkt. Das heißt, über ein Jahr kommen nur, sag mal, Updates, die in das aktuelle Konzept reinpassen. Ja.
Ja.
Und dann längerfristig läuft parallel immer schon eine Entwicklung von einem neuen Motorrad. Das sind dann quasi die, die in die neue Saison starten. Oder halt auch mal alle zwei Jahre, wo dann quasi eine neue Motorgeometrie ist und dadurch der Tank woanders platziert werden kann und dadurch die Auspuffführung anders ist und dadurch der Rahmen so gebaut werden kann, dass er leichter ist oder die Steifigkeiten dann erfüllt. Das wird dann quasi ein komplett neues Paket.
Ja. Ja, ja, krass. Wie viel Spielraum ist da in so einer Entwicklung auch? Weil man, klar, man denkt sich jetzt, okay, jetzt hat man den Motor und so und das ist ja auch irgendwie alles begrenzt und klar, das Reglement gibt Grenzen und also eigentlich denkt man dann so, ja, okay, man müsste ja dann eigentlich jedes Jahr neue Rundenrekorde purzeln sehen und so, weil die Bikes immer schneller werden, wobei wahrscheinlich das Reglement überarbeitet sich ja auch, was dann wieder das Ganze einbremst so ein bisschen. Also wie viel Spielraum habe ich in so einer Entwicklung?
Also die äußeren Grenzen sind natürlich wieder das technische Reglement. Ja, also quasi das geht damit los, wie viel Kubik darf der Motor haben, wie viel Hub, wie viel Bohrung darf er haben, wie groß dürfen deine Ventile sein, geht weiter über wie groß darf dein Motorrad sein, was ist dein maximaler und minimaler Radstand, wie breit darf deine Verkleidung sein, wie hoch darf dein Motorrad sein. Und das sind quasi so deine äußeren Rahmenbedingungen, die du hast. Ja? Und dann, wie ich vorhin schon kurz sagte, du fängst dann quasi an, deinen Motor zu konstruieren. Und um diesen Motor herum baust du dann quasi das Paket, bestehend aus Sitzbank, Verkleidung, Kühler, Airbox, alles, was dann halt dann noch dazu gehört.
Okay. Und also gerade so im Rennsport, denke ich mal, hat man auch dann ganz gut zu, also klar, natürlich je nach Team und Budget und so weiter und so fort. Aber denke ich mal, wird auch viel dann so wirklich mit 3D-Druck, mit 3D-Scannern, Konstruktion sowieso in CAD, mit 3D-Modellen und solchen Geschichten dann arbeiten.
Ja, natürlich.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, natürlich. Also konstruiert wird ganz normal in 3D-CAD, so wie es in jeder Automobilbranche ist, so wie es in jedem Maschinenbauunternehmen ist, alles, wo irgendwo was konstruiert wird, passiert ja heutzutage im 3D. Dann wird das natürlich computerunterstützt analysiert, also quasi Topologie optimiert, dann FEM-Berechnungen, aber auch CFDs, also zum Beispiel quasi Analyse vom Luftwiderstand, Luftverwirbelungen und so weiter. Das wird natürlich alles im Vorgang analysiert, so wie es, wie gesagt, bei jedem anderen Fahrzeug auch ist. Dann auch mit Modellen gearbeitet, dann geht's in den Windtunnel, wo quasi dann die Aerodynamik im echten Motorrad quasi getestet wird. Aber da wird natürlich von Technologien her wirklich viel möglich gemacht. Also wir hatten dann unseren eigenen 3D-Drucker. Wir haben uns dann Modelle von Fahrern aus dem 3D-Drucker gedruckt. Wir haben quasi unseren Fahrer gescannt, wie er auf dem Motorrad sitzt. Ja, quasi mit einer Kamera gescannt und hatten dann quasi von ein 3D-Modell von unserem Fahrer und haben dann den Fahrer 3D gedruckt in Lebensgröße. Weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt in dem Windtunnel sitzt und du sitzt für mehrere Stunden, sitzt du so zusammengehockt auf deinem Motorrad. Wenn du dir mal eine Zeitlupe anguckst von einem MotoGP-Rennen oder so, das ist nicht bequem, das ist richtig anstrengend. Du hast quasi die Ohren zwischen den Knien.
Genau.
Und es ist für die Fahrer extrem anstrengend, dort so lange still zu sitzen. Und dementsprechend haben wir uns quasi so ein Mannequin ausgedruckt und haben quasi das 3D-gedruckte Fahrermodell auf das Motorrad gesetzt und nutzen quasi dieses Modell im Windtunnel.
Ja, ja, krass.
Das ist dann haben wir spannend. Auch, ja, zum Beispiel ein typischer Tank aus Blech. Ja, der wird im Auto oder bei anderen Fahrzeugen, Serienproduktion, wird der tiefgezogen zum Beispiel. Man nimmt ein großes Blech, hat ein großes, teures Werkzeug und dann wird das tiefgezogen und du hast quasi sehr, sehr hohe Stückzahl, wo quasi die Werkzeugkosten auf jede Stückzahl umgelegt sind. Ja? Wenn das lohnt sich im Prototypen-Motorsport nicht, so wie wir einer sind. Ja. Das heißt, du würdest ein riesengroßes, teures Werkzeug herstellen, nur um dann 3 oder 4 Tanks damit zu machen. Das ging dann natürlich so weit.
Das ist Quatsch, ja.
Ja, es ging dann so weit, dass wir zum Teil Tanks aus Alu aus dem Vollen gefräst haben. Das heißt, wir hatten einen riesen...
Krass, okay.
Wir hatten quasi den großen Klotz aus Alu und haben dann unseren Tank eingeteilt in Oberhälfte und Unterteil quasi mit 0,75 mm Landstärke da rausgefräst, um quasi einen Prototypen zu haben, um zu schauen, ob es passt.
Und den dann verschweißen lassen oder aufeinander und gut.
Korrekt, korrekt.
Ja, Wahnsinn. Und ich meine, wenn man das jetzt so hört, also es ist schon krass, wie viel Aufwand, auch so quasi dann sofort, ich gehe jetzt wieder in die Weiterentwicklung, ich suche sogar gezielt nach Problemen, die ich dann jetzt ausmerzen kann. Jetzt ist ja so, ich meine gerade für Hersteller, große Hersteller, ist das jetzt, wenn ich in der MotoGP fahre oder auch wenn ich Dakar starte oder was weiß ich, gut, Tourenwagen ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, den interessiert irgendwie keinen mehr. Aber dann ist das ja für einen Hersteller, der macht das ja jetzt nicht nur unbedingt aus, weil er Bock hat am Motorsport, sicherlich der eine oder andere auch, aber letzten Endes ist es ja schon auch ein gewisses Vermarktungsinstrument und quasi so, dass der Kunde quasi sagen kann, ey cool, die sind da, fahren da MotoGP mit oder fahren Dakar mit und so diesen Spirit, den fahre ich auch. Und dann ist ja natürlich so dieses vom Rennsport auf die Straße oder in die Serie. Kannst du es grob beziffern, wie viel Prozent, was wirklich im Rennsport entwickelt wird, findet dann den Weg in die Serie? Also es ist wahrscheinlich schwierig und es gibt sicherlich irgendwelche Ausnahmefälle, wo man sagt, keine Ahnung, irgendein, was weiß ich, ESP oder was weiß ich, beim Auto wurde im Rennsport entwickelt oder so, aber so ganz grob kann man das sagen.
Da stellst du mir jetzt natürlich eine...
Ich glaube, es ist
wenig. Eine politisch schwierige Frage, ja. Da habe ich jetzt vielleicht den Vorteil, dass ich nicht mehr angestellt bin.
Aber falls du irgendwas nicht sagen darfst, ist auch
okay. Ja, ja. Ich sage eh bloß das, was ich sagen darf. Es ist tatsächlich so, also zum einen, es gibt den Spruch, win on Sunday, sell on Monday. Also natürlich in erster Linie ist Motorsport Marketing. Ja, eine Firma hat eigentlich nichts davon, außer hohe Ausgaben, wenn die im Motorsport mit dabei sind. Aber natürlich das Marketing. Du wirst als Marke bekannt, du beweist dich unter Extremsituationen, du zeigst, dass du entwickeln kannst. Ja? Mhm. Und das merkt man durchaus, man zeigt sonntags ein gutes Rennen und die Woche drauf gehen die Verkaufszahlen hoch.
Das echt krass, ist das so?
Diesen Zusammenhang, ja, das lässt sich schon durchaus, ja, krass. Das ist schon da. Jetzt muss ich aber allen mal ein bisschen den Nagel aus dem Kopf ziehen, die denken, okay, meine Supertube, die jetzt gerade im Laden steht, hat irgendwas damit zu tun, was aktuell nächstes Wochenende in Spanien auf der Rennstrecke fährt. Sicherlich wird der Motorsport genutzt, um Systeme zu entwickeln, die dann irgendwann der Serie zugutekommen. Ja, ganz klar. Mhm. Das ist aber nichts, was quasi jetzt innerhalb von einer Saison auf die Straße umgemünzt wird. Ja, da geht es um andere Materialien. Der Motor, also natürlich könnte man so einen Motor in ein Straßenmotorrad einbauen, aber nur mal so ein KTM, so ein MotoGP-Motor hält im Schnitt 2000 bis 2500 Kilometer. Danach ist er hin. Ja?
Das wäre wieder so für das Haltbarkeitsimage nicht gut.
Ja, du hast halt andere Ziele, ja? Und du hast andere Werkstoffe. Ja, die Verkleidung aus Carbon, Titanschrauben, ebenfalls Carbon-Bremsscheiben vorne. Du hast quasi so viel, was sich in der Serie eigentlich überhaupt nicht umsetzen lässt. Aber natürlich gibt es Entwicklungsarbeiten, gerade in der Elektronik, oder du hast vorhin angesprochen, das ESP beim Auto, was natürlich unter Rennsportbedingungen quasi entwickelt und erprobt werden kann. Und man sieht es natürlich, es gibt natürlich auch immer wieder so Modelle. Ich meine, schau dir die aktuelle Ducati Street Fighter V4S an. Ja, die hat ein paar riesengroße Winglets dran. Ich glaube, die Kawasaki ist ja teilweise auch.
Da sieht man eindeutig, wo sie herkommen.
Ja, genau. Und ich meine, es ist jetzt vielleicht ein Stück einfach nur Optik, um quasi den Serienbikes so ein bisschen Motorsport-Optik zu geben. Aber wo angeblich würden die Winglets an der Street Fighter, ich glaube, die machen irgendwas 30 oder 35 Kilogramm Downforce bei bisschen was über 200 km/h. Also es bringt schon was, wenn du halt jetzt auf der Autobahn deine 30 Kilo mehr Downforce brauchst, um auf der Abfahrt vielleicht nicht zu weit rausgetragen zu werden. Keine Ahnung, wofür man das braucht.
Auf der Straße. Genau, ja. es ist da. Ja, cool. Ja, ich glaube auch, dass das halt viel Marketing ist und dass viele Sachen da so ist, wo ich schon dann drüber nachgedacht habe, auch so, es gibt ja auch viel. Also MotoGP ist natürlich auch ein Extrembeispiel, weil das ja reines Prototypen oder wie auch immer, Formel 1 ist ja auch ein Prototypen quasi Racing ist. Aber es gibt ja auch dann durchaus Rennserien, wo mit seriennahen Fahrzeugen gestartet wird, also gerade diese FIM Endurance Series oder solche Geschichten. Ich glaube, IDM Bikes sind auch noch relativ nah an der Straße und solche Sachen. Würdest du sagen, dass da die Hersteller da auch ein Auge drauf haben und aus solchen Serien Infos bekommen für ihre Serienbikes, weil das ja näher beieinander ist?
Ja, ich denke da eher als aus der MotoGP. Das denke ich, kann man schon so sagen. Weil man sieht es natürlich jetzt auch, BMW zum Beispiel hält sich ja aus der MotoGP fern. Abgesehen vom Safety Car und den Motorrädern, die da vor jedem Rennen ihre Runden drehen. Wobei sie ja aber dann in der Superbike-WM, quasi im seriennahen Sport, schon mehr aktiv sind, um halt quasi die seriennahen Motorräder dort zu promoten. Ich denke, es hat beides seine Daseinsberechtigung. Es hat beides seine Daseinsberechtigung und beides auch seinen sehr, sehr individuellen Reiz.
Ja, ich denke gerade bei so Serienrennsport, da bist du halt als Team dann auch eher so, also du musst ja dann irgendwas im Rahmen des Reglements aus dem Serienbike machen, was halt dann möglichst gut funktioniert und kannst jetzt nicht sagen, ja gut, dann brauchen wir jetzt halt einen anderen Rahmen.
Ja, genau. Wobei da auch schon nicht mehr so viel Serie ist. Mehr Serie als in der MotoGP, logischerweise.
Aber auch nicht so viel.
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr spannend. Und würdest du jetzt auch sagen, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt dieses Racebike und das ist so dieser immer wieder Re-Engineering-Prozess, würdest du sagen, dass dieser Entwicklungsprozess, dass er irgendwann mal ausgereizt sein wird? Also sagst du irgendwann mal, okay, jetzt ist das im Bereich des Reglements, also gibt es ein Optimum, das man erreichen kann, oder ist das nur rein theoretisch möglich?
Das sind philosophische Fragen, die du mir hier stellst, Chris.
Ja, das ist mir gerade so eingefallen.
Also du hast
im Prinzip ist das ja schon so einfach immer so die Suche nach diesem heiligen Gral, mit dem Reglement, was ich eben habe.
Ja. Du hattest ja vorhin schon mal gefragt, ob es denn möglich ist, dass man jedes Jahr schneller wird. Beziehungsweise, da sagtest, man müsste ja jedes Jahr immer schneller und neue Rundenrekorde und so weiter.
Genau, weil entwickelt er immer weiter.
Dem ist ja auch tatsächlich so. Also, wenn man jetzt mal in die letzten Rennen schaut, MotoGP, die dieses Jahr gelaufen sind, es wurden ja direkt schon in Katar die Höchstgeschwindigkeitsrekorde gebrochen. Es wurden die Rundenrekorde gebrochen.
Ja, stimmt. Ja.
Und so weiter. Also die sind tatsächlich schneller als jemals zuvor aktuell. Natürlich nähert man nähert sich irgendwann dem Optimum, logischerweise. Ja, man hat es gesehen, wo KTM ganz neu war in der MotoGP, die hatten 3 Sekunden Rückstand auf die Runde. Da war es relativ einfach, mal 1 oder 1,5 Sekunden pro Runde zu finden mit Weiterentwicklung. Ja. Jetzt mittlerweile sind sie in der Lage, um Top 10, Top 5, um Podestplätze mitzufahren. Und diese letzten paar Zehntel, die dann noch fehlen, die sind natürlich nochmal mit einem enormen Entwicklungsaufwand verbunden. Und man sieht es auch, das eine Motorrad funktioniert auf der Strecke besser, das andere auf der Strecke. Ducatis mit ihrer enormen Leistung, die haben natürlich bei langen Geraden, haben die einen riesen Vorteil. Währenddessen, wenn es eng wird, kommen die so ein bisschen an ihre Problemzonen. Währenddessen halt eine Yamaha oder eine Suzuki auf engen Strecken sehr, sehr gut sind. Dafür auf der Geraden immer mal so ein bisschen, alt aussehen im Vergleich zu den V4s. Also... Ja. Wie gesagt, man nähert sich dem Gral. Dazu kommt natürlich, dass auch immer wieder die Reglements verändert werden. Ja, es gibt dann auch mal andere Reifenhersteller. Jetzt ganz neu mit Einheitselektronik, also ganz neu, das ist auch schon seit ein paar Jahren, quasi, wo dann auch wieder ein bisschen das Fahrerfeld zusammengetrieben wird. Es wird weiterentwickelt bei der Elektronik, ist ja im Moment ein ganz großer Punkt. Ja, ich meine, früher bei den 500 Kubik Zweitaktern, wenn du da am Kurvenausgang Vollgas gegeben hast, dann hat er dich zum Mond geschossen. So, heute ist es ja so, das MotoGP-Motorrad erkennt ja auf der Strecke ganz genau, wo es ist. Ja, das quasi die ECU in dem Motorrad erkennt, okay, ich bin jetzt in Katar Kurve 6 und weiß ganz genau, wo der ist.
Okay, das ist krass.
Und du hast ja verschiedene Systeme in diesem Motorrad, die quasi dem Fahrer helfen, schneller zu sein. Eine Traktionskontrolle, eine
Antivirenkontrolle. Hey, woher weiß es das, wo es ist? Also ist da ein GPS verbaut, wie so eine Art Navi oder weiß es halt einfach an Anzahl der Kurven und so? Und
ja, das funktioniert schon über GPS und aber auch quasi mit über das ganze Data Recording. Weißt du, die sind ja an so einem MotoGP-Motorrad, sind ja über 50 Sensoren verbaut. Ja,
Wahnsinn.
Du misst ja quasi alles an diesem Motorrad, sage ich mal. Sämtliche Luftdrücke, sämtliche Temperaturen, Federwegsensoren. Du kannst ganz genau sehen, mit wie viel Druck bremst aktuell der Fahrer, wie groß ist der Hebelweg, den er macht, wie viel Prozent Gas hat er geöffnet, wie viel Prozent hat denn die Drosselklappe aufgemacht. Ja, also nur weil du am Gas voll 100% gibst, heißt das nicht, dass die Drosselklappe 100% offen ist.
Ja, du hast quasi. Okay, weil die Elektrik dann vielleicht gerade sagt, wir sind gerade in einem Streckenabschnitt, funktioniert das nicht mit 100% Drosselklappe-Öffnung.
Genau. Korrekt, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Du hast quasi diese Systeme, die dem Fahrer helfen, um quasi Wheelspin am Hinterrad zu vermeiden, um den Wheelie zu vermeiden am Kurvenausgang. Und das ist quasi, der Fahrer gibt Vollgas und das Motorrad regelt im Endeffekt ganz genau, okay, ich kann jetzt hier so und so viel Gas geben oder ich habe jetzt hier Wheelie, das heißt, ich gehe vom Gas ein Stück runter. Es ist jetzt einfacher gesagt, als es ist. Also du und ich, wir würden uns
trotzdem... Aber das sind ja schon wieder so viele Sachen, wo wir ja schon in den letzten Jahren, ich meine jetzt bei unserem Afrika-Twins natürlich nicht, bei unseren alten Schätzchen, aber was man so bei modernen Bikes ja auch wirklich immer mehr kommen gesehen hat und mittlerweile, wenn man zumindest im höherpreisigen Bereich ist, egal ob ein Sportbike oder Endurobike, dann haben die ja alle irgendwo eine Traktionskontrolle, die haben eine Wheelie-Control, die haben verschiedene Fahrmodi, dies, das. Das erinnert mich jetzt ja schon stark dran, an das, wo du jetzt, also das MotoGP-Bike bringt das ja nochmal auf die Spitze, wo ich dann sage, okay, vielleicht haben wir in 5 Jahren ein Motorrad, wo das Navi integriert hat in seinem großen Display. Und dann sieht alles klar, das ist eine kurvige Strecke. Wenn er jetzt am Ende von der Kurve Vollgas gibt, dann gebe ich dem gar nicht Gas, weil sonst schlägt er in die Wand ein, weil das nicht funktioniert. Also
ich denke, das hängt eher an Untergrundbeschaffenheit. Quasi, dass die Sensorik erkennt, habe ich jetzt Wheelspin am Rad oder wie ist meine Federstellung vorne im Vergleich zu hinten, wie sind die Geschwindigkeiten im Vergleich vorne und hinten, dass das darüber geregelt wird. Aber im Endeffekt hast du natürlich recht, das sind die Punkte, die im Rennsport entwickelt wurden und dann der Serie zugutekommen. Aber das passiert eben nicht von einem Jahr aufs andere.
Ja, super spannend. Gerade war auch noch so ein Gedanke, ich weiß nicht, ob der korrekt ist, aber in der Serie ist es ja auch nochmal, da muss ich ja ein Motorrad entwickeln, was eine größtmöglichste Schnittmenge an Fahrern erreicht. Oder für größtmögliche Schnittmenge an Fahrern passt. Klar, natürlich sage ich, okay, eine Enduro, die kann ich halt nicht für ganz kleine oder Leute mit kurzen Beinen bauen, dass irgendwann mal dann der Bodenfreiheit einfach Grenzen gesetzt. Aber auch egal, wo ich sage, gut, das ist ein sportliches Motorrad, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Leute von Statur und so weiter, wo dann dieses sportliche Motorrad fahren wollen. Wenn ich ja im Rennsport dann auch viel mehr, also ich denke, ihr habt da auch viel mit den Fahrern dann individuell zusammengearbeitet. Der eine will seinen Lenker vielleicht ein bisschen weiter vorne, der andere will eine andere Kröpfung fahren, was weiß ich. Also da schneidet man das Bike ja auch so gut es geht eben auf den Fahrer so. Was wir dann so mit Aftermarket Parts so ein bisschen probieren, also mit hier eine Lenkererhöhung, wobei das jetzt schon fast lächerlich ist, das damit zu vergleichen. Aber
da hast du natürlich wieder völlig recht. Es gibt in der Serienentwicklung, es gibt Ergonomieabteilungen, die sich quasi wirklich nur um Sitzposition und Haptik und die ganzen Themen kümmern. Und natürlich müssen die möglichst vielen Leuten passen. Ja, da gibt es ja so diesen Durchschnittsmann, keine Ahnung, 75 Kilo, 1,80 Meter. Tut mir leid an alle, die sich da jetzt nicht angesprochen fühlen. da gibt es natürlich Motorräder, die sind jetzt eher, sag mal, speziell für Frauen oder ich sag mal für kleinere Personen, dann wie du sagst, die Enduros.
Ja.
Okay, mit 1,50 Meter brauche ich halt mich nicht auf eine 500er EXC draufsetzen. Oder auch unsere Afrika-Twin wird dann schwer.
Ne? Ja, genau. Ja.
Und im Motorsport ist es natürlich genau auf einen Fahrer zugeschnitten. Also jeder Fahrer hat sein eigenes Setup. Und mit Setup meine ich jetzt komplett Ergonomieteile, also Fußrasten, Lenkerpositionen, Fahrwerkseinstellungen, aber auch verschiedene Optionsteile. Ja, quasi, es ist ja nicht so, dass jetzt das Motorrad für eine Saison gleich ist, sondern die Fahrer können ja aus einem Pool schöpfen an Teilen, wo sie sich quasi ihr Motorrad zusammenstellen können, wenn sie möchten. Ja, also verschiedene Ergonomien, verschiedene Winglets, aber auch verschiedene Rahmen, verschiedene Schwingen. Ja, die können sich quasi ihr Teil raussuchen, was für sie am besten funktioniert. So, und damit ist quasi kein Motorrad gleich, quasi jetzt zwischen zwei Fahrern aus einem Team. Und das Interessante so als kleiner Side-Fact, selbst wenn du zwei Motorräder hast, also quasi in der MotoGP hat ja jeder Fahrer zwei Bikes. Wenn du zwei Motorräder...
Das ist reglementiert oder macht einfach mehr nicht Sinn?
Das ist reglementiert. Du hast quasi zwei Motorräder, wo du also eins auf Regen-Setup hast und eins auf Trocken, sage ich mal. Ja. Oder zum Beispiel beim Test wird das gerne verwendet. Du baust quasi die Motorräder identisch auf, bis auf ein Teil, was du testen möchtest. Ja. Und dann kommt der Fahrer rein,
und dann
springt auf das andere Motorrad, hat quasi das identische Motorrad, wo nur ein Teil unterschiedlich ist und spürt dadurch die Auswirkungen. Und das kannst du quasi
machen. Man kann ja direkt Feedback geben und du siehst
unten Zeit. Genau, weil du quasi zur gleichen Zeit auf der Strecke bist. Ja, ich meine, wenn du jetzt früh dein Motorrad fährst, bei 20 Grad, testest was und dann machst du nachmittags nochmal einen Backcheck, also nochmal einen Test, wo jetzt aber nicht 20 Grad sind, sondern 35. Das Motorrad verhält sich ja völlig anders. Ja, die Strecke ist anders,
ist mehr... Genau, Fahrer vielleicht auch anders drauf.
Mit es ist mehr Gummi auf der Strecke oder der Wind hat Dreck drauf gepustet oder was auch immer. Und deswegen hast du quasi mit zwei Motorrädern die Möglichkeit, du baust die identisch auf, bis auf das eine Teil, was du testen willst oder bis auf das eine Setup, was du testen willst. Dann kommt der Fahrer rein, dann wird innerhalb von 30 Sekunden werden die Räder umgesteckt, quasi von dem Motorrad, wo er gerade auf der Strecke war, wird in das neue Motorrad eingebaut, dann setzt er sich auf das neue Motorrad und fährt raus. Du hast gleiche Wetterbedingungen, gleiche Streckenbedingungen, gleiche Reifen und dann kann der Fahrer quasi ein belastbares Feedback geben für diese eine Veränderung. Mhm. Der interessante Punkt an dieser Sache ist aber die, wenn du jetzt zwei identische Motorräder hast, also wirklich komplett identisch, gleiche Teile, gleiche Setup, gleiche Elektronikeinstellungen, gleiche Reifen, komplett gleich. Der Fahrer spürt trotzdem, weshalb auch immer, wo auch immer, einen Unterschied zwischen den Bikes. Er hat immer sogar ein Lieblingsbike, was er bevorzugt, obwohl theoretisch das Motorrad komplett gleich ist. Also Otto Normal-Motorradfahrer würde keinen Unterschied merken. Aber wir reden hier jetzt über Dinge, ich glaube, du würdest auch nicht merken, wenn ich deine... du würdest auch nicht merken, wenn ich deine Fußrasten 5 mm verändere oder dein Lenker 2-3 Grad verdrehe. Würde dir nicht auffallen. So. Und bei den Fahrern, du änderst in 1-2 mm Schritten das Setup, teilweise in 0,5 mm Schritten oder 0,5 Grad Schritten, was den Lenkkopfwinkel anbetrifft. Und die spüren einen Unterschied. Teilweise war es so krass, dass Drehmomente eine Rolle gespielt haben. Also jetzt nicht Motordrehmomente, sondern Anzugsdrehmomente von Schrauben und Schraubverbindungen. Ja, das muss man sich mal überlegen, auf welchem Level die ihr Motorrad bewegen, um sowas zu realisieren.
Das ist echt, ja klar, natürlich, ne? Das ist bei uns unvorstellbar.
Das ist der Grund, warum die 7 Millionen...
Ich muss mir gerade schon allein vorstellen, allein dass dieser Traum, ey, du kannst ja aus dem Baukasten dein Motorrad zusammenbauen, wie du das willst, das ist so, wenn mir so Leute wie Howie oder mich so wie in Süßigkeiten waren, dann so, oh geil.
Ja. Ich kann das alles haben. Das nehme ich noch und das hätte ich gerne und davon auch nochmal ein bisschen was.
Mega. Würdest du sagen, also wenn du jetzt, ist wahrscheinlich eine gemeine Frage, Serienbike-Entwicklung oder Motorsport-Entwicklung, was findest du schwieriger?
Schwieriger.
Okay, ist eine gemeine Frage.
Ja, es ist wirklich gemein. Vor allem, ich höre jetzt schon meine Freunde von KTM dann schreien aus der Serienentwicklung, ja, du weißt ja gar nicht, was wir machen. Ich denke, Serienentwicklung ist entspannter. Ja, du hast quasi 3 Jahre Zeit, du kannst dir das ein bisschen, ich sag mal, einteilen, nenne ich mal. Ja. Ja, währenddessen im Motorsport, du hast halt deine Renntermine, der Rennkalender ist halt fix und du musst halt quasi in viel, viel kürzerer Zeit viel, viel mehr Neuteile entwickeln.
Du musst ja auch diese Probleme dann, weil du jetzt halt nicht sagen kannst, okay, gut, ja, Problem, dann wir setzen uns jetzt in Ruhe zusammen, machen uns einen Kopf und wenn das soweit ist, machen wir eine Rückrufaktion. Gut, das wäre natürlich doof und kostet das Unternehmen auch Geld, aber du hast ja schon auch den Druck von Sponsoren und dies, das wegen Erfolg, gerade Win on Sunday, Sell on Monday und so von wegen, ja, in 2 Wochen ist das nächste Rennen, bis dahin muss das Problem mit dem schlechten Anbremsverhalten gelöst sein oder so.
Genau.
Macht es natürlich auch spannend dann, das Ganze.
Ja. Ich würde mich aber trotzdem wieder für den Motorsport entscheiden, wenn ich nochmal vor der beruflichen Wahl stehen würde.
Ja, man merkt und man hört es ja auch raus, du bist ja immer noch auf und neben der Rennstrecke aktiv einfach selber und so, also so der Vollblut-Racer und so auf jeden Fall.
Ja, es war damals, die Entscheidung zu KTM zu wechseln, war im Nachgang eigentlich eine völlig logische. Ja, also ich bin hier bei uns im wunderschönen Sachsen aufgewachsen, ganz behütet, schönes Elternhaus, auf dem Dorf groß geworden, großen Freundeskreis, die Familie alle in der Nähe. Ich hatte hier alles, was ich brauchte. Mhm. Ja, ich habe mit 11 Jahren angefangen, hier Moped zu fahren, hatte hier meinen Fußballverein. Ich hatte quasi nichts, was mich hier weggezogen hat. Ja. So nach dem Abi ging das ja schon los, dass dann viele gesagt haben, ja, ich gehe nach Australien und ich will nach in die USA und ich gehe nach Berlin und was auch immer. Nach dem Studium natürlich genau das Gleiche. Und ich habe immer gesagt, eigentlich habe ich keinen Grund, hier wegzugehen. Ja. Außer der Motorsport klopft irgendwann mal an.
Ja, klar, ja.
So. Von Herzen. Ja, und dann kam das halt
kann
so.
Kann ich auch voll verstehen.
Ja, dann kam das halt so, dass das Angebot kam und da bin ich dann auch nach Österreich gezogen. Und es war einfach, wie in der Schokoladenfabrik. Ja, ich hab mich in meiner Freizeit jeden Tag mit Motorrädern beschäftigt und jetzt durfte ich mich auch noch in meiner Arbeitszeit mit Motorrädern beschäftigen und wurde dafür bezahlt. Ja. Und das Coole ist im Endeffekt auch, du kommst dort mit Leuten in Kontakt, die komplett den gleichen Nagel im Kopf haben wie du selbst. Ja, jeder von den Leuten dort hat die gleiche Macke wie du und du redest über nichts anderes. Ja? Musst dir vorstellen, Mattighofen hat, ich glaube, 8000 Einwohner und 4000 davon arbeiten bei KTM.
Ja, krass. Ja, cool. Ja, das ist schon so ein ganz besonderes Umfeld. Ich denke mir gerade schon wieder, ich habe das Falsche studiert einfach.
Wobei du ja nicht unbedingt eine Technikerausbildung brauchst. Es gibt ja genauso Marketing, es gibt genauso IT, es gibt genauso Sales. Du hast ja im Endeffekt alles in diesem Kosmos.
Genau.
Ja, du musst halt bereit sein, umzuziehen, du musst halt bereit sein, dort vor Ort zu sein und dort dann halt auch zu bleiben, wenn du dort bleiben willst, ja. Ist halt so.
Ja, sehr cool. Ich glaube aber auch so, als so von dieser Ingenieursentwicklungsseite ist das auch wirklich mal sehr, sehr spannend, mit diesen Ressourcen und mit dieser Thematik Rennsport zu arbeiten. Also jetzt ganz unabhängig von Serie versus Rennsport oder so, sondern einfach so, also auch, weil du ja klar, du hast diesen Druck und das alles, aber du hast ja auch einfach ganz andere Möglichkeiten, wo du woanders gar nicht hast. Allein schon, dass du dich nicht um STVO und Euro, keine Ahnung, 50 wahrscheinlich mittlerweile oder so irgendwie
dies
das kümmern musst. Das ist, und solche Sachen, das macht es ja auch schon einfach mal spannend, auch Technik wirklich auszureizen, dass du sagen kannst, ja, der Motor, der muss halt nur 2000 Kilometer halten, aber er muss geil performen.
Ja.
Und da im Serienbereich musst du halt andere Kompromisse finden. Der Motor muss halt 100.000 halten und soll trotzdem noch Spaß machen oder so irgendwie.
Ja, natürlich. Das ist so ein Problem. Gerade mit den Abgasnormen. Es wird ja heutzutage erwartet, dass ein neues Modell immer mehr Leistung bringt. Also keine Ahnung, es kommt jetzt eine neue Yamaha R1 raus. Also die muss mehr Leistung haben. Jetzt kommt ja aber das Thema.
Ist ja schon bei kleinen Sportbikes irgendwo 200 PS-Grenze oder so, ist ja schon irgendwie so gerade die Regel.
Genau, go big or go home. Wenn du jetzt aber neue Abgasnormen bekommst und dementsprechend neue Abgasregelanlagen und neue Grenzwerte hast, wird das ja natürlich dann irgendwann schwer, die Grenzwerte einzuhalten und trotzdem mehr Leistung rauszuholen. Und das Thema hast du halt im Motorsport überhaupt nicht. Ja? Der Auspuff dient einfach nur dazu, die Abgase irgendwo nach hinten zu entsorgen.
Mehr hat,
das ist einfach nur ein Rohr. Aus Titan, möglichst dünn und hinten raus und weg.
Ja.
Im Endeffekt, natürlich hat der Auspuff, natürlich an dem Punkt wieder liebe Grüße nach München an die Carina, auch Performance-Eigenschaften, logischerweise, ja, durch die Länge, durch den Durchmesser und so weiter. Also, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach ausgedrückt, dass der bloß die Abgase wegpustet. Interessanter Punkt, was mir da einfällt.
Müssen wir mal einen Auspuff-Talk mit Carina machen.
Ja, interessanter Punkt, was mir da einfällt. Ducati hat da mal eine Zeit lang in der MotoGP damit rumexperimentiert. Die haben das Endstück von dem oberen Auspuff, der unter der Sitzbank rauskommt, verengt, quasi wie mit einer Düse, um die Abgase nochmal zu beschleunigen.
Zu beschleunigen?
Mit dem
Ziel, um einfach den Brennraum noch schneller leer zu bekommen.
Nein, mit dem Ziel, mehr Downforce zu generieren. Quasi.
Ach was.
Die Abgase kommen unterm Sitz, also relativ weit oben, hinten, mit sehr hohe Geschwindigkeit raus. Und das erzeugt natürlich wiederum eine Gegenkraft laut Newton, die das Motorrad, ich sage es mal so einfach, hinten am Sitz nach vorne drückt und damit quasi dem Wheelie entgegenwirkt. Ja, da reden wir jetzt nicht über, dass da 5 Kilo drücken oder so. Da reden wir vielleicht nicht mal über 1 Kilo oder über 500 Gramm. Aber ein kleines bisschen drückt trotzdem dort hinten die Abgase den Sitz nach vorne.
Wahnsinn.
Mit solchen Dingen wird in der MotoGP experimentiert.
Wahnsinn, das ist schon sehr cool. Ja, ich glaube, das ist doch echt ein spannendes Schlusswort auch. Also MotoGP ist schon echt speziell und ich fand es jetzt mega interessant von dir und danke dir ganz herzlich für den Einblick in Motorradentwicklung. Was läuft da ab? Über was kann man sich alles Gedanken machen? Auch so den Ausflug in die Serienbikes. Ich fand es super und mir hat es viel Spaß gemacht mit dir und kann mir gut vorstellen, dass wir da noch 1, 2, 3 Folgen draus machen und uns da bestimmt das ein oder andere Thema zum Motorrad noch einfällt.
Danke. Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht, wir haben ja am Eingang schon drüber gesprochen, vielleicht entsteht ja auch ein eigener Podcast, ja, getreu dem Motto Go Podcasting.
Genau. Also Leute, ihr habt jetzt die Chance, ermutigt den Tim nochmal für einen Podcast. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, mehr über das Thema Racing zu hören, wenn ihr auch mal wissen wollt, wie läuft so ein Rennwochenende ab, was passiert in der Box, sicherlich auch noch die eine oder andere technische Sache, dann haut einfach mal einen Kommentar raus, was euch da interessieren würde, dann können wir das auch schon mal aufgreifen und genau, würde mich sehr freuen. An der Stelle würde ich sagen, ich bin raus, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.